Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine und ich finde ja immer interessante Interviewpartner auf den verschiedensten Wegen. Beispielsweise, wenn ich ein interessantes Buch in der Hand habe, wo ich denke, da gibt es echt viel spannende Dinge drin zu lesen, die ja auch für euch relevant sein könnten und wo es vielleicht einmal wichtig sein darf, sich hier auch weitere Gedanken zuzumachen. Ihr vielleicht sogar einen Fall habt, wo es sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn ihr uns hier gleich zuhört. Und dieses Buch war das Buch Schmerzen und Verhalten von Katrin Lismon. Monsch. Also da habe ich jetzt nicht nach dem Namen gefragt vorab. Sehr viel Hemder. Aber wir sind ja hier live und ungeprobt. Also von daher Katrin Lismon und von Dr. Medved Patrick Blättler Monier. So was. Tierarzt von der Firma oder von der Praxis Orthoved in der Schweiz. www.orthoved.ch. Darunter findet ihr ganz viele Informationen zu seinem Werk, zu seinem Tun und zu seiner Praxis. Ist hier spezialisiert auf die Orthopädie und Schmerzpatienten und somit absoluter Fachexperte für das Thema Schmerzen und Verhalten. Und genau darum wird es heute mit ihm gehen. Lieben Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier in deinem sehr umtriebigen Leben mit ganz vielen Dingen, die du immer arbeitstechnisch zu tun hast. Forschung und. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Christina. Ich freue mich natürlich auch, hier mit euch diesen Podcast zu teilen. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe etwas ein umtriebiges Leben. Das ist so, weil ich glaube, mein Beruf ist eben eine richtige Berufung. Und das Thema, ja, mit dem, dass wir uns heute beschäftigen, leider Gottes ein sehr wichtiges Thema, zum Teil auch sehr oft zu spät erkannt oder ignoriert. Und das sehe ich auch spezialisiert auf diesem Thema immer wieder, gerade heute Morgen in der Praxis. Ich hatte einen Hund da, wo wir die Zähne herausmontieren mussten, weil da zwei Zähne wirklich verändert waren. Eigentlich nicht sehr dramatisch von außen, radiologisch auch nicht. Und dennoch, der Effekt nach der Zahn-OP war immens. Also ich habe gerade heute Morgen früh an dich, Christine, gedacht für diesen Podcast und habe eigentlich selber wieder gestaunt, wie man auch, wenn man spezialisiert ist und das auch weiß, immer wieder aufs Neue überrascht und auch positiv bestätigt wird, was wir dabei eigentlich machen müssen. Also in dem Sinn ein wichtiges Thema, gerade auch im Zusammenhang mit Verhalten, aber da kommen wir sicher dazu später noch.
Sehr gut, ja, du sagst gerade schon etwas, was meine Neugierde auf jeden Fall weckt, denn wie du einleitend sagst, ist es ja so, dass wir uns manchmal gar nicht so die Vorstellung machen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte. Und das ist jetzt vielleicht auch eher etwas, ein Gedankengang, an den man sich erstmal hineindenken muss, dass natürlich auch ein Zahnproblem zu wirklich verschiedenen Erscheinungen führen kann, die auf einmal dann erstmal gar nicht in Zusammenhang gebracht werden. Ich bin ganz gespannt, was du hier alles uns heute noch mitteilen wirst. Und vielleicht, es ist ja super schwierig, also Hunde, Schmerzverhalten oder Schmerzen überhaupt beim Hund zu erkennen, weil ich glaube, das ist nicht so unbedingt für einen Hund oder jeder assoziiert Jammern und Lahmen so gefühlt damit, ne? Also das ist so das klassische Bild, was wir als Hundehalter schnell erkennen könnten und dann auch gerne damit in Zusammenhang bringen können. Aber das ist ja nicht alles. Wie sieht das so aus? Was können alle Schmerzen sein? Oder Schmerzen, wofür sind die vielleicht auch gut? Oder wie ist so deine Sicht als orthopädischer Tierarzt?
Eine sehr schöne Einleitung oder eine Weiterführung des Themas. Ich glaube, das Wichtigste ist, im Gegensatz zum Menschen ist der Hund wirklich ein stiller Leider. Und wir Menschen, wir können damit uns einen Vorteil erheischen oder herausholen. Beim Hund ist das absolut anders. Und das macht diese ganze Problematik sehr komplex in der Untersuchung, weil der Hund ist A, ein Rudeltier und im Rudel ist natürlich der Schmerz eine Schwächung und das will man natürlich nicht. So, um dass wir da jetzt etwas einen roten Faden bekommen, möchte ich eigentlich dort starten, was ist überhaupt Schmerz oder was verstehen wir überhaupt Schmerz? Per Definition, der Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist. Also schon in diesem ersten Teil dieser De Definition geht es ja eigentlich darum, der Schmerz ist ein Sinnes- und ein Erlebnis, also von Gefühlen, das aktuell ist oder potenziell. Das heißt, es kann noch kommen, also auch irgendwo ein. Wir kennen ja alle das Beispiel mit der Herdplatte und dem kleinen Kind. Solange es das natürlich nicht kennt, knallt es die Hand auf die heiße Herdplatte und verbrennt sich dann. Und das ist auch ein Erfahrungsschatz. Das heißt, dass wir das sicher in ihrem Leben nur einmal machen. Das zweite Mal wird das nicht mehr machen. Also, Schmerz ist einerseits wirklich körperlich oder anders gesagt somatisch. Aber es ist auch eine mentale Situation, das Erlebnis. Und bei einem gesunden Mensch, auch beim Hund, gibt es ja wie eine gewisse, ein Schutzmechanismus, dass man eben gewisse Erlebnisse nur einmal macht. Und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, der mentale Aspekt, weil gerade der Schmerz ist, je nachdem, wie der Hund oder der Mensch aufwächst, hat das eine psychosoziale Komponente. Ich in meinem fortgeschrittenen Alter mit beinahe 60 Jahren wurde so erzogen, dass man nicht ein Jammerlappen ist, sondern dass man etwas noch männlich ist und gewisse Sachen erträgt. Also hat man gelernt, mit gewissen Gefühlen, Schmerzsachen anders umzugehen. Das heißt, man unterdrückt das. Und das ist beim Hund so. Je nachdem, wie er aufwächst, das ist beim Mensch so. Und somit ist eigentlich die Schmerzerfahrung sehr individuell. Und beim Hund nenne ich das immer, es ist wichtig, Herkunft, zum Beispiel jetzt aus Ländern vom Ostblock oder so, Rumänien, Bulgarien, die sind sich gewohnt, halt auf der Straße aufzuwachsen, die haben ganz ein anderes Verhalten. In diesem Thema Schmerz, als zum Beispiel jetzt ein Hund, der wohlbehütet in der Familie aufwächst. Und dann eben halt mit Herkunft ist die Prägung und die Konditionierung ganz wichtig. Und halt, wie der Schmerz dann so genannt wahrgenommen wird. Das ist ganz wichtig zu differenzieren. Ich höre immer wiederum die Frage, Schmerz beim Mensch und Hund vergleichbar? Fragezeichen. Schmerzen ist ein, der Schmerz an und für sich, das ist eine Krankheit und im besten Fall für eine Zeit lang ein Begleitsymptom. Nach aktueller wissenschaftlicher Kenntnis weiß man, dass sich die Mechanismen der Schmerzwahrnehmung bei Tieren und Menschen nur in Details und unwesentlich von denen des Menschen unterscheiden. Und das ist jetzt eigentlich gerade wichtig, was wir vorhin in der Einleitung bei dieser Kontrolle festgehalten haben, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen und Schmerzen des Auges, aber auch des Ohrs, die sind beim Hund praktisch identisch wie beim Menschen. Und das ist ja auch im Buch drin, Clusterschmerzen, Migräneschmerzen, Spannungsschmerzen, die sind beim Hund auch da. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, dass uns das der Hund sagt. Das heißt, wir müssen als Tierärzte unsere Skills, wie man einen Hund untersucht, schärfen und auch in diese Richtung denken. Leider Gottes, wenn man das anderen Kollegen, Berufskollegen sagt, dann schauen sie einem an mit drei Fragezeichen und denken, der spinnt. Aber gerade in Zusammenhang mit dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, dass das Schmerzempfinden, aber auch die ganze Schmerzperzeption, die Entwicklung von Schmerzen dem Menschen gleich ist, dann ist es eigentlich nachvollziehbar. Und Zahnschmerzen, das ist jetzt für mich in der täglichen Praxis eine der Schmerzkomponenten, die wirklich extrem vernachlässigt wird. Und bei diesem Hund heute Morgen war klar, der P4 oben links ist verändert und rechts hatten wir eigentlich praktisch keinen Anhaltspunkt, vielleicht etwas Müffeln, so dass dieses komische Schmecken. Und es hat sich dann halt im Zahnröntgen bestätigt, dass beide Zahnwurzeln extrem betroffen waren. Was hat der Hund gezeigt? Natürlich ein total verändertes Gangbild. Er hatte Mühe mit Essen, verminderten Appetit und vor allem, was ganz wichtig war, er hat auch Augenzwinkern gezeigt. Das heißt, durch den Zahnschmerz wurde einerseits der Knochen betroffen, aber auch die benachbarten Nerven wie der Trigeminus oder der Faszialnerv und die sind dann für diese Symptome verantwortlich gewesen. Sind beide Zähne raus, sind diese Symptome total verschwunden. Der Hund isst, rennt und eigentlich sehr viele andere Begleitsymptome sind verschwunden. Also, es ist wichtig, Schmerzen beim Hund und beim Menschen sind wirklich vergleichbar und das dürfen wir wirklich nicht vergessen.
Wahnsinn, ja genau. Also es ist ja immer die Thematik, ein Mensch kann ja sehr genau beschreiben, wie sich ein Schmerz anfühlt, von wo nach wo der läuft, ob der überhaupt irgendwo langläuft oder ob das punktuell ist, ob der, wir können ja ganz viele Qualitäten auch ausdrücken, ob das brennt, ob das dumpf
Genau,
ist, ob
genau.
das, also das kennt ja jeder, der irgendwie, also ich meine, mein Gott, irgendwer wird sich schon mal einen Zeh gestoßen haben, dann weiß man eben, oder mindestens das, also da können wir ja schon sagen, okay, das ist halt so und so und ich glaube, jeder weiß, nach einer Zahnextraktion fühlt er sich vielleicht auch in einem gewissen Maße irgendwie am ganzen Schädel nicht so wohl und
Ja.
es ist halt sehr, sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das wird ja oft so abgetan, dass man immer sagt, ja, also auch gerade wenn man als Trainer eben unterwegs ist, also jetzt so in meinem Bereich, da schaue ich dann halt auch und wenn ich dann gesagt bekomme, ja, der Hund hat keine Lust, das und das zu machen oder der ist so, der hat keinen Bock dahin und dann guckt man mal so ein bisschen, okay, wie verhält er sich, wie bewegt er sich und ist es irgendwie nicht an manchen Stellen, wo man das Gefühl hat, lass da mal schauen oder kann nicht auch das mal so der Fall sein? Ich glaube, das ist viel, viel häufiger der Fall, als wir uns das so ins Gedächtnis oder als uns das auffällt und da den Blick zu schulen, ganz, ganz wichtig. Und ja, sehr spannend. Und kann man das so ein bisschen sagen, was gibt es alles für Symptome? Also Lahmen und Fiepen hatten wir. Also das erkennt irgendwie fast jeder, wenn der Hund schon im Lahmheitsgrad 3 unterwegs ist, dass man sehr eindeutig sagen kann, oh, da vorne, da lahmt der. Dann kommt jetzt die Frage, ob rechts oder links.
Ja.
Und dann ist eigentlich immer direkt der Blick natürlich zu einem Gelenk und da muss ja immer das
Ja,
Gelenk schuld sein.
genau.
Da können wir jetzt ewig drüber sprechen, ich weiß. Aber gibt es so, wo man sagt, okay, das sind vielleicht auch Symptome, über die wir
Ja.
uns auch Gedanken machen könnten?
Sehr gut, genau. Schöne Überleitung. Eigentlich bin ich genau an diesem Thema jetzt. Also wenn es dann so ist, dass der Hund eine völlige Entlastung hat im Bewegungsapparat, dann sage ich das ganz salopp, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. So weit dürfen wir es eigentlich nicht kommen lassen. Aber wenn wir jetzt eigentlich so in den ersten Teil deiner Frage übergehen, dann müssen wir uns vielleicht mal Gedanken machen, was sind überhaupt Symptome von Schmerzen? Ich glaube, das interessiert natürlich auch unsere Zuhörer. Ich glaube, du hast es vorhin richtig gesagt, wenn du als Hundetrainer unterwegs bist, oft haben die Hunde keinen Bock. Ganz einfach und salopp ausgedrückt. Und wir nennen das natürlich jetzt aus tierärztlicher Sicht, wir haben einen Leistungsabfall oder wir haben eine Inaktivität. Es fällt auch durch vermehrtes Ablegen, Absitzen etc. und einfach. Es braucht sehr, sehr viel Motivation. Also Das müsste man effektiv mal als Zeichen von Schmerzen nehmen. Alleine würde ich das jetzt beim normalen Haushund, beim Familienhund sicher noch nicht als reines Schmerzzeichen nehmen, eher dann beim Arbeits- oder beim Sporthund. Aber jetzt beim Familienhund würde ich da gerne nochmal weitere Symptome hinzunehmen. Das nächste, was halt sicher dann auffällt, das sind sogenannte Fellveränderungen. Da können Rötungen drin sein, so gerade beim schwarzen Hund, wenn Sie einen Labrador haben, fällt diese Rötung wirklich auf. Andererseits ist es auch möglich, dass das Fell struppig bis borstig erscheint. Es kann natürlich auch zum Verlust von Haaren kommen, vermehrtes Haarausfall, zum Beispiel im Sommer, das können auch sogenannte Schmerzzeichen sein. Ein nächster wichtiger Punkt, das ist die Ausdünstung des Hundes. Und ich vergleiche das immer, in meiner orthopädischen Praxis habe ich natürlich sehr viele Hunde, die haben Mühe mit dem Rücken, sogar in der Caudequina-Region. Und was dann auffällt, die müffeln. Die müffeln wie eine Käsesocke, die man 2 Tage im Turnschuh anhatte. Also wirklich sehr, sehr aromatisch. Und es fällt dann eigentlich auf, wenn man genau diese Region des Becken, Kreuzbeins beschnüffelt und das zum Beispiel im Übergang von der Brust zur Lendenwirbelsäule, dann haben Sie eigentlich einen wichtigen Unterschied. Und das ist immer sehr dankbar. Wenn Sie so einen Schmerzpatienten haben, dann können Sie das dem Kunden zeigen. Das mache ich mit Herzens gerne, weil das fällt auf, das ist nachvollziehbar. Wir kennen diese Ausdünstung, wir wissen, wir haben geschwitzt, das ist ja auch okay. Wir gehen ja im Anschluss duschen, aber der Hund hat das als Symptom für Schmerzen. Und wie gesagt, er kann ja nicht sagen, es tut weh, sondern genau diese Ausdünstung ist nichts anderes als eigentlich die totale Regulation für Schmerzen. Und da kommt eigentlich diese Ausdünstung zum Tragen. Ein anderes wichtiges Symptom, das ist eigentlich so die Störung im Fressverhalten. Das kann von Inappetenz gehen, also wenn er überhaupt nicht mehr frisst, bis hin zu Dysphagie, dass er eigentlich falsche Dinge aufnimmt und Fremdkörper verschluckt. Das ist so die Möglichkeit. Aber grundsätzlich kann man sagen, ein Hund mit etwas Schmerzen, der isst weniger. Und ich glaube, das kennen wir von uns selber auch. Wenn wir einen grippalen Infekt haben, dann möchten wir auch nicht unbedingt gerade ein Zwölfgänger essen. Ein anderes Symptom, das sind natürlich Wundheilungen, die wir natürlich sehen. Grundsätzliche Störungen im Immunsystem. Wir haben gerade beim Hund ist so die Immunsuppression meistens einhergehend mit Durchfall. Kokzidiose, das ist etwas, das ist in allen Leuten Munden. Beim Erwachsenenhund ist der Hund eigentlich immunkompetent. Wenn er trotz Kokzidiose Durchfall bekommt, dann stimmt etwas im Immunsystem nicht. Also das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Ein anderes Symptom, die Inkontinenz. Bei der Hündin kann man sagen, jawohl, im Zusammenhang mit der Kastration, muss aber nicht. Die Inkontinenz beim Rüden, das ist immer ein Problem von Schmerz und von Irritation von 3 Nervensträngen. Das ist einerseits der Hypogastrikus, der heißt einfach so, wie ich blättle, der ist angelagert in dem Übergang von Brust zur Lendenwirbelsäule, meistens über 3, 4 Wirbelsegmente. Dann der Ischiasnerv und natürlich noch der Vesikalis. Also wenn man dort Störungen haben, dann ist es immer ein Zeichen, dass hier irgendwo etwas nicht normal läuft. Und beim Rüden immer so. Und da ist es dann wichtig, das hat Christine ja schon angesprochen vorhin, da könnte man natürlich auch Gangbildbeurteilungen machen, etc. etc. Und das kommt natürlich jetzt als nächstes. Gangbildveränderungen, gestörtes Gangbild, komisches Laufen, sei es Passgang, sei es Hinken, sei es breitbeinig Laufen, enges Laufen wie beim Hüftgelenksdysplasie Hund. Da gibt es verschiedene Sachen. Vielleicht noch zur Korrektur, dass Gangbild-Passgang zeigt oft eine Kompensationshaltung an. Und in der Regel muss man ganz klar sagen, der Passgang ist eine Fortbewegungsart und Weise, die einfach nicht effizient ist, kann mit Schmerzen einhergehen, muss aber nicht. Und das müsste man halt orthopädisch nochmal klar definieren. Das ist im Zusammenhang mit dem Bewegungsgedächtnis. Sie kennen alle wahrscheinlich den Ausdruck Schmerzgedächtnis, und da wir da so ein Ding haben, gibt es eben auch ein Bewegungsgedächtnis. In diesem Zusammenhang können wir natürlich eben, wie vorhin gesagt, Hinken, Entlastungshaltungen, Zehenschleifen erwähnen, Muskelrückbildungen, Durchblutungsstörungen, was dann halt zum Belecken oder Benagen der Gliedmaßen führt oder auch der Krallen. Das Problem haben wir sehr oft bei jungen Hunden. Und dann natürlich halt auch Situationen, die zu einem Rezidiv bei Tumoren verursachen können im Zusammenhang mit Schmerz. Oder dann halt als letzten Punkt, den ich mir hier für Sie aufgeschrieben habe, das Ansprechverhalten von Medikationen. Die sind bei Patienten mit Schmerzen meistens schlechter. Das heißt, sie müssen höher dosiert werden oder sie sprechen überhaupt nicht an.
Spannend. Und jetzt, das war gerade am Anfang schon ganz spannendes Symptom, weil da hatte ich nämlich tatsächlich vor, ich glaube, 10 oder 14 Tagen erst eine Dame, die im Training war, wo ich gesagt hatte, also wenn ich als Trainerin unterwegs bin, kann ich ja jetzt nicht untersuchen. Und dann habe ich auch gefragt, okay, weil sie sagte, ja, der ist ein junger Hund, ich glaube, das war ein 2-jähriger Hund, und der aber sonst, ne, so Vollgas und unterwegs und rennen und aber sich sehr gerne immer schnell hingelegt hat. Also so in Situationen, wo man denkt, okay, also eigentlich wissen wir, dass er uns jetzt beobachten will und machen will, aber er legt sich recht gerne schnell hin, und so ein, zwei Griffe habe ich gesagt, ja, ich glaube, ihr solltet doch noch mal gucken gehen, ob er nicht vielleicht, das kann ja immer mal schnell irgendwie sein, mal sich versprungen und irgendwas mitgenommen, wo das, da sind wir ja noch gar nicht, aber es muss ja nicht immer ein Gelenk sein, kann ja viel wehtun an so einem Körper. Aber das war ganz spannend, dass das gerade direkt mit am Anfang kam. Und genauso die Inkontinenz bei Rüden, wo ich dann auch immer wieder denke, okay, irgendwie, was machen wir denn jetzt? Und dann viele ja mit Medikamenten eingestellt werden aufgrund der Inkontinenz, und das alles nichts anschlägt, weil es einfach von woanders her dann auch rührt. Und das ist schon wahnsinnig spannend. Und in dem Zusammenhang habe ich mich jetzt gefragt, ich weiß gar nicht, ob die Frage so zu beantworten ist, aber wie sinnvoll ist dann bei solchen Dingen manchmal ein Röntgen? Also das Erste, was man ja dann so auf dem Schirm hat, ist dann so, jetzt machen wir mal ein Röntgenbild, wenn der Hund irgendwie anders ist als sonst. Ist das manchmal wirklich direkt so hilfreich, oder kann man auch vielleicht anders an das Problem herangehen, oder findet man mehr raus?
Grundsätzlich ist es so. Ich glaube, wir müssen da unterscheiden, wie alt ist der Hund. Bei einem älteren Hund haben wir natürlich oft degenerative Veränderungen der Bandscheibe, der Spondylose. Was oft vergessen wird, das sind die Facettengelenke, also die Wirbelgelenke. Weil die Wirbelgelenke enthalten sehr viele Nervenrezeptoren, freie Nervenendigungen. Und damit das Facettengelenk ja nicht kollabiert, also zusammenfällt, hat es einen kleinen Diskoiden in diesem Facettengelenk, dass das Facettengelenk eigentlich aufpumpt und beweglich hält. Und dorthin hat es extreme viele Rezeptoren, die das eigentlich diesen Schmerz weiterleiten. Ich glaube, ein einfaches Beispiel ist, wenn wir jetzt so wie in meinem Alter am Morgen aufstehen, ist man steif, man spürt den Ruck, den Rücken, die Muskulatur ist vielleicht etwas hart, und genau das sind die Facettengelenke, die sagen: Mensch, du bist ein alter Knochen, so mach dich mal zuerst fit. Und das ist genau dort, wo eigentlich solche Sachen verschaltet werden. Und ja, wenn wir dort degenerative Veränderungen haben, die sehen wir dann natürlich radiologisch. Das ist korrekt und das ist auch sinnvoll. Aber ich glaube, wichtig ist eigentlich, der Tierarzt muss dieses Wissen haben, dass genau diese Symptomatologie Inkontinenz, dass das meistens ein neurologischer, entzündlicher neurologischer Prozess und degenerativer Prozess ist. Und er muss eigentlich auch die Fachlichkeit haben, genau diese Regionen orthopädisch strukturell, also zu schauen, hat es Degeneration, aber auch funktionell zu untersuchen. Wie ist die Beweglichkeit? Haben wir einen Muskelhartspann? Reagiert der Hund? Und wie gesagt, das ist sehr oft der Fall, dass der Hund stoisch da ist. Der hat einen Adrenalinkick. Ich erinnere an den Ausdruck Weitkippel-Syndrom. Das heißt, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, ist der Zahnschmerz weg, weil Sie natürlich unter Adrenalin sind. Ich gebe es Ihnen offen und ehrlich zu, ich gehe nicht gern zum Zahnarzt. Ich bin zweimal im Jahr in der PH und die hat zum guten Glück bei meinen Zähnen nicht viel zu schrubben, aber immerhin, man geht ja nicht gerne. Man ist da wie etwas ausgeliefert. Das ist beim Hund genau dasselbe. Also Sie müssen sich wirklich auf Ihre Untersuchungsskills verlassen können und Sie müssen wissen, wo suche ich, was erwarte ich, und Sie brauchen natürlich dazu sehr, sehr viel Erfahrung. Und das ist halt oft die Frage, ist das bei Ihrem Tierarzt der Fall?
Ja, spannend. Ja, ich glaube, da gibt es dann natürlich wahnsinnig viele Unterschiede und auch so banal sich das anhört, aber auch wirklich zu beachten, dass halt häufig Hunde beim Tierarzt die Symptome überhaupt nicht zeigen wollen, die sie ansonsten so im Alltag dann zeigen und das natürlich dann immer echt schwierig wird, wenn jemand da sich vielleicht auf andere Dinge spezialisiert hat oder eben auch nicht und dass das natürlich wahnsinnig viel hilft, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der da sehr differenziert das Ganze auch betrachten und auch untersuchen kann. Ja, so wahnsinnig spannend. Jetzt sehe ich so ein bisschen, dass es in der nächsten, ich glaube, da gibt es ein Fallbeispiel oder worum geht es uns hier jetzt gleich? Im Golden Retriever, oh Gott, ja, Retriever haben ja gerne immer irgendwie was. Leider.
Ja,
Wir sind mit allem dabei.
gut, ich habe hier diesen Goldie natürlich bei mir aufgenommen, weil dieser Hund ist 5 Jahre alt, der zeigt seit 6, 7 Monaten ein verändertes Gangbild. Die Besitzerin ging zum Tierarzt, hat in der Untersuchung natürlich nichts gefunden, was diese Gangbildveränderungen erklären würde. Und man hat dann einfach zur Sicherheit ein Röntgen gemacht, so wie es du eigentlich vorhin angesprochen hast. Und siehe da, der Hund hat eine hochgradige Hüftgelenksarthrose. Buh,
Oh
Punkt.
ja.
Was machen wir jetzt? Ja, okay, Tierarzt hat gesagt, zwei neue Hüftgelenke und gut ist. Okay, mit dieser Aussage war natürlich die Besitzerin im ersten Moment jetzt nicht gerade glücklich, weil sie sich mit dem natürlich nicht auseinandergesetzt hat und der Tierarzt natürlich ihr das vielleicht etwas zu ganz kurz abgehandelt hat. Also hat sie den Leo bei mir in der Praxis vorgestellt für eine Second Opinion. Und wie es natürlich ist, für mich natürlich auch, der Hund ist jetzt 5. Und er zeigt seit 6 Monaten Probleme. Also das heißt, er hat über 4 Jahre keine Symptome gezeigt. Ja, warum nicht? Was war ein auslösendes Moment? Fragezeichen. Toben, spielen? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe dann in der Untersuchung natürlich zwei Sachen gefunden. Eine Asymmetrie im Becken, das war ein Tiefstand einerseits natürlich. Und wir haben das vorhin natürlich schon erwähnt. Der Hund zeigte Symptome von Kopfschmerzen. Er hat den Kaumuskel, den Masseter-Muskel, Wangenmuskel zurückgebildet, aber auch den Temporalmuskel. Vielleicht für alle, die jetzt da nicht so bewandert sind oder das zum ersten Mal, der Temporalmuskel, das ist der große Muskel auf dem Kopf und der ist wichtig fürs Kauen. Zum Beispiel bei einem Rottweiler können wir etwa 4 Tonnen auf einem Quadratmillimeter ausüben, wenn der ausgebildet ist. Beim durchschnittlichen Golden Retriever Schäferhund sind das gut 1 bis 2 Tonnen. Also wenn Sie den Finger einhalten, ist das für Ihren Finger nicht so wohl. So, und wiederum bei diesem Hund war auch der eine Zahn auch auffällig. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Wir haben dann uns entschieden, einfach eine banale Schmerztherapie zu machen. Und interessanterweise ist eigentlich bei diesem Hund aufgefallen, darum habe ich den auch eingesetzt, der Hund ist sehr reaktiv. Und plötzlich war die Reaktivität weg. Punkt. Und diese Besitzerin hat mein Buch ebenfalls gehabt, von Schmerzen und Verhalten. Und sie ist als erstes in der Kontrollkonsultation, hat sie eigentlich diese Situation erwähnt, weil das war überhaupt noch nicht Thema von der Reaktivität des Hundes. Und interessanterweise hat sie gesagt, sie geht ja zu Social Walks. Und sie hat dann von ihrem Hund auf die anderen Hunde verglichen. Und ihr ist aufgefallen, wie sehr viele Hunde wirklich ein verändertes Gangbild zeigen oder Wirbelbildung im Fell etc. etc. Eigentlich all die Sachen, wo ich mit ihr diskutiert habe, was sie im Buch gelesen habe. Und sie war eigentlich etwas erschrocken über die Tatsache, dass wahrscheinlich sehr viele Hunde, die auf Social Walks gehen, die halt im Hundetraining sind, genau wegen diesen Auffälligkeiten ein Teil Schmerz haben. Und wir haben uns eigentlich dann geeinigt, dass wir jetzt als erstes das einfachere Problem lösen, das heißt die Zähne, und dann die Schmerztherapie weiterführen, mal schauen, was bleibt übrig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in solchen komplexen Fallbeispielen, wo wir da haben, dass wir mit Erfahrung versuchen zu differenzieren, was können wir schnell und effizient lösen und schauen, wie entwickelt sich das Verhalten. Ich glaube jetzt ganz klar, bei Leo haben wir eine Kombination aus Hüftschmerzen, wahrscheinlich Schmerzen aus der Biomechanik, die sich verändern, aber auch letztendlich diese Zahn-Kopfschmerzen, wie auch immer das sich jetzt verhält. Und ich glaube, da ist es wirklich einfacher und sinnvoller, wenn man Schritt für Schritt aufräumt, weil wenn man jetzt sagt, wir machen ein neues Hüftgelenk oder zwei neue Hüftgelenke rein, kann es ganz gut sein, dass wir das Pferd am Schleif aufzäumen. Das wollen wir nicht. Also wir müssen wirklich, und das ist, glaube ich, die Aussage hier, wir müssen die Schmerztherapie individuell anpassen aufs einzelne Individuum, auf den einzelnen Hund. Und nur so können wir zielgerecht eine Therapie einleiten und nicht einfach nach Lehrbuch.
Und was ich jetzt hier so spannend finde, du schaust das Ganze ja auch sehr, sehr ganzheitlich dann an. Also wirklich eben zu gucken, okay, wir haben ja nicht nur einen Punkt. Und ich glaube, dass das natürlich auch schnell in die Irre führen kann, wenn man dann so einen Befund an der Hüfte findet und der Hund zeigt jetzt seit kurzer Zeit, also gut, schon lange, aber ein halbes Jahr, also länger als sein oder kürzer als sein bisheriges Leben, dann auf einmal Symptome und hat jetzt etwas, was ja eigentlich seit Anfang an schon da ist, vor sich hin schwelt. Also die Degeneration an der Hüfte ist ja dann nicht von heute auf morgen entstanden. Und das hat ja scheinbar bis zu
Genau.
einem gewissen Punkt keine Probleme verursacht. Und wenn man dann so diesen Befund sieht, dann denkt man ja, okay, natürlich, das muss ja echt wehtun. Dann kann ja wirklich viel passieren, dass es einfach übersehen wird, dass das ja aber schon lange da ist und dass das vielleicht lange im Unterbewusstsein beim Hund war und gar nicht so präsent und der irgendwie sich damit arrangiert hat. Und umso spannender, dass man dann eben nochmal ganz woanders hinguckt und dann darüber auch wirklich beim Hund starke Veränderungen gemerkt hat, ohne diese Hüfte erstmal anzufassen. Also ohne da jetzt in diesem Sinne, ne, das zu tun, was als Lösung dann erstmal angeboten worden ist, um da entsprechend sofort zwei neue Hüftgelenke zu machen, hätte klappen können. Aber dann wäre ja das andere noch nicht verschwunden irgendwie. Sehr spannend und das ist auch so wichtig, glaube ich, sich dann da nicht so direkt auf sowas zu stürzen. Und das passiert natürlich gerne, dass man da so sagt, okay, das muss daher kommen. Ja, da fallen mir so ein paar Beispiele ein, wo das ähnlich passiert ist, dann tatsächlich auch.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast. Und da kann ich halt wiederum sagen, ich hatte vor 6 Wochen so einen Patienten bei mir, 8-jähriger deutscher Schäfer, Arbeitshund, zeigt ein fremdes Gangbild, ging in eine nahe bei ihr zu Hause in der Nähe liegende Tierklinik, renommierte Tierklinik, wirklich mit Fachspezialisten. Es wurde eine Hüftgelenksarthrose diagnostiziert und man wollte eigentlich sofort den Hund operieren. Der Besitzerin war es eigentlich nicht wohl mit diesem Gedanken, kam dann zu mir. Ich habe diesen Schäfer untersucht und gesagt, jawohl, das ist leider Gottes korrekt. Der Hund hat eine Hüftgelenksarthrose. Aber die macht dem Hund überhaupt keine Probleme. Und der Hund hatte aber zusätzlich eine veränderte Cauda equina, und zwar dahingehend, dass wir eine sogenannte foraminale Stenose hatten. Ich erkläre das gleich. Das heißt, es ist in der Cauda und die Austrittslöcher, die Nerven, die waren verändert, die waren verkalkt. Und wir hatten natürlich noch eine degenerative Bandscheibe dazu. Und ich habe gesagt, auch mit der ganzen Untersuchung, die Hüfte in der Untersuchung, strukturell, funktionell, überhaupt kein Problem. Ich habe dort Gangbilddiagnostik gemacht, zeigte nicht das Problem der Hüfte, sondern das Problem der Cauda equina. Und ich habe der Besitzerin klar geraten, bitte MRT zu machen und dann diese Region je nach Befund und Schweregrad zu operieren und die Hüfte mal beiseite zu lassen. Interessanterweise, und da nehme ich auf den Eingang von diesem Podcast, die Cauda equina hat wiederum nach Schweißsocke gerochen. Und wenn man dann über die Hüfte ging, also über den Trochanter Major, die ganze Hüftmuskulatur herunter, dort hat man überhaupt keine Geruchsveränderungen, keine Muskelhartspannung gesehen, auch keine Wirbelbildungen, was man hofft bei solchen Hunden sieht. Das war eigentlich alles okay. Und gesagt, getan, ich habe das einem befreundeten Neurochirurgen überwiesen. Der Hund wurde MRT gemacht, das hat sich bestätigt. Und er wurde jetzt operiert. Ich hatte letzte Woche mit dieser Kundin Telefon. Dem Hund geht es blendend. Wir bauen den jetzt sportlich auf, also wir machen Trainingsaufbau und ich glaube, diese Hüfte wird den Hund im Moment einfach nicht stressen. Und vielleicht zum Bedenken, Sie werden sich jetzt als Zuhörer fragen, warum ist das so? Ich glaube, wir können da nicht a priori eine Antwort geben, weil das hängt von vielen funktionellen Voraussetzungen zusammen. Und denken Sie, 30% der Menschen zeigen im MRT eine Bandscheibenveränderung beim Menschen, die schmerzen müsste, also wehtun müsste. Die müssen auch funktionelle Ausfälle haben. Sie haben keine Symptome. Da kann man auch fragen, aber warum können Sie noch laufen? Haben Sie keine Schmerzen? Nö. Also, und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Einer meiner Lieblingssprüche in meiner Praxis bei Patienten ist, ich behandle nicht ein Röntgenbild, sondern die Symptome des Hundes. Und gerade bei Hunden, wie jetzt der Leo oder bei diesem deutschen Schäfer, den ich jetzt erwähnt habe, wo wir mehrere strukturelle Befunde haben, ist es ganz wichtig zu differenzieren, welche Befunde machen welchen Schmerz. In welchem Schweregrad? Also, wir müssen priorisieren. Und das ist schwierig. Und ich kenne den Kollegen, der hier die Hüftdiagnose gemacht hat. Das ist von der Fachlichkeit her ein guter Tierarzt, ein fachlicher Tierarzt. Er hat einfach die Cauda equina übersehen. Das ist Tatsache. Und hat das einfach in eine falsche Hierarchie gestellt. Und das wäre jetzt bei diesem Hund wirklich nicht optimal herausgekommen.
Ja, da ist dann natürlich einfach auch wahnsinnig viel möglich, und das herauszufinden. Ich kann mir vorstellen, da ist man so ein kleines bisschen wie ein Detektiv manchmal unterwegs, um wirklich
Ja,
herauszufinden,
genau.
was sehe ich, was rieche ich, was nehme ich wahr, was kann ich
Ja, genau.
auslösen, was mit dem Riechen,
Ja.
also vielleicht, es ist ja so ein bisschen der Stress in dem Gewebe, also was dann ja ausgedünstet wird, weil jetzt vielleicht viele denken, okay, warum riecht das dann wie so eine, wie eine stinkende Socke, aber es ist ja einfach Stress im Gewebe, was halt mehr Stoffwechsel und ungesunder Stoffwechsel und dann wird
Richtig.
über diese Haut Areale, unsere Haut fungiert dann ja in dem Moment auch und auch des Hundes eben als Ausscheidungsorgan und dann hat man
Ja.
halt solche Dinge, die man, und das ist auch wichtig zu erwähnen, das ist halt nicht normal, also dass ein Hund so muckelt, der kann ja noch andere Sachen haben, aber ne? Also wer jetzt denkt, oh Gott, also frisch nach dem Regen und durch die Schlammpfütze gerannt, natürlich ist da je nach Inhalt der Schlammpfütze die Geruchsqualität manchmal nur sehr temporär und hat dann nicht direkt was mit Schlamm. Deswegen braucht jetzt nicht jeder denken. Aber wenn man so merkt, okay, also der riecht wirklich ständig sehr unangenehm, dann ist
Ja.
es nicht, weil ein Hund so riechen muss, das muss ich auch nochmal erwähnen, sondern weil er
Ja.
vielleicht wirklich irgendwas hat, ganz wichtig, da eben auch ein bisschen dran zu schauen und das vielleicht noch mit zu berücksichtigen. Ja, und jetzt haben wir schon auch aus deinem Fallbeispiel mitbekommen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf verschiedene Verhaltensweisen. Dazu natürlich viel, viel, viel mehr auch in eurem Buch nachzulesen, das Ganze auch im Zusammenhang. Und da hast du jetzt einfach nur die Reaktivität angesprochen. Klar, ne? Also wenn man genervt ist, weil man permanent Ping hat, dann ist man auch mal schnell, auch als Mensch, dann ist man ja auch schneller mal, dass man sagt, boah, jetzt geh mir aber mal weg mit dem Kram und lass mich damit in Ruhe. So funktioniert das ja, also Hunde sind da ja
Ja.
wahrscheinlich nicht anders. Und aber was können wir eben tun? Also jetzt würde ich mir noch die Frage stellen, welche Optionen gibt es, wo du sagst, so als Tierarzt, schmerztherapeutisch, jetzt kennt jeder, okay, dann kriegt er ein Schmerzmittel, Klassiker. Was ist so vielleicht, um noch so ein paar Ideen zu haben, was sind gute Möglichkeiten? Die du auch sehr gerne verwendest.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir uns mal bewusst sind, ist das Zeug strukturell oder funktionell. Ich glaube, das ist mal die wichtigste Unterscheidung. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die therapeutischen Maßnahmen zu sprechen kommen, dann ist ja eigentlich das Wichtigste. Und das ist das, was ich immer tagtäglich mehrmals in der Praxis höre. Mein Hund soll keine Schmerzen haben. Also, wir müssen eigentlich dieses Problem möglichst schnell in den Griff kriegen. Also, das heißt, wenn wir so eine Situation haben, von einer degenerativen Bandscheibe oder einer Arthrose im Ellenbogen oder Schulter oder Hüfte, ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist Unterbrechung dieses Schmerzes. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich, einen normalen Entzündungshemmer einzusetzen. Ich glaube, da haben wir zwei große Substanzgruppen. Einerseits so Rimadyl, Metacam, das sind die Cyclooxygenase-Hemmer. Das ist mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Verfechter von den sogenannten Prostaglandinsynthese-Hemmern, wie das Gallibrand. Und es ist halt einfach schon so, beide Substanzgruppen, die verwende ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube halt, das ist immer eine Frage vom Schweregrad des Schmerzes und wie lange hat er schon angehalten. Aber ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Dann, was ich sehr gerne auch brauche, zwar kurzfristig wegen Nebenwirkungen, Novaminsulfon, also Novalgin, Minalgin, weil das fährt das Zeugs runter und das ist wirklich sensationell. Aus eigener Erfahrung, wenn ich wirklich mal weh habe, nehme ich ein Mefenazid oder ein Ponstan, schmeiß das rein, eine halbe Stunde später ist die Sache wirklich mal erledigt. Das ist mal das eine. Ich glaube, wir müssen, wenn wir eben über strukturelle, funktionelle Sachen sprechen, dann ist natürlich das Wichtige, ich als Orthopäde, ich habe natürlich mir manuelle Techniken angeeignet, die ich auch verifizieren kann mit der funktionellen Diagnostik. Und da kann ich natürlich evidenzbasiert vergleichen vor und nach der Behandlung, wie sich natürlich so eine Stand- oder eine Schwungphase ändert, wie sich die Beschleunigung ändert, wie sich Winkelbeschleunigungen, Winkelgeschwindigkeiten ändern. Somit kann ich die Veränderungen quantifizieren. Und in der Folge kann ich natürlich sagen, dieses oder dieses Medikament ist wichtig. Dann, glaube, das ist heute in unserer Veterinär- oder Hundepraxis klar, Rat zur Physiotherapie. Also, das heißt Bewegungstherapie, Rehabilitation Und ich liebe natürlich die Schwimmdiagnostik, Schwimmtherapie und solche Sachen oder die Physiotherapie. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Als wichtigen anderen Punkt, therapeutisch kann man die Chirurgie nehmen. Neues Hüftgelenk natürlich, Bandscheiben-OPs. Ist vielleicht halt mal die Frage vom Alter, Kosten, das sind sicher Sachen. Und was dann als weitere Alternative ist, das sind die sogenannten Biologicals. Dazu gehören natürlich PRP oder ACS. ACS vor allem für den Rücken, weil das ist reines Serum. Und die sprechen hervorragend an. PRP auch. Ich kombiniere das meistens mit Polyglykan, also einer Substanz, die eigentlich im Gelenk bleibt und die Geschmeidigkeit des Gelenkes erhält und behalten kann für längere Zeit. Ich glaube, da muss man wirklich solche therapeutische Maßnahmen nehmen. Und dann hat effektiv, wenn so eine Therapie stattgefunden hat, ist wirklich die Rehabilitation wichtig und eigentlich die Gangschule. Diesbezüglich bin ich zurzeit auch an einem Produkt am Erarbeiten, um solche Bewegungsveränderungen natürlich zu korrigieren. Das kann man natürlich über kinetische Maßnahmen, indem man natürlich den Hund dazu animiert, ein verändertes, falsches, krankhaftes Gangbild zu kompensieren. Dort muss man natürlich Hilfen geben, Unterstützungen geben, um das natürlich zu kompensieren. Das sind natürlich mechanische Sachen. Da bin ich gerade dran bei einem Wolfshund, der ist 10 Monate alt, der wurde wegen einer Ungleichlänge Radius ulna zweimal operiert und er hat immer noch eine hochgradige Fehlstellung. Dort sind wir gerade diese Sachen so weit um kompensieren, um zu schauen, ob wir eigentlich die ganze Schmerz- und Bewegungssituation in den Griff kriegen. Also ich glaube, das sind jetzt so ein paar Maßnahmen, wo wir eigentlich verwenden können. Aber ich glaube, es ist wirklich davon abhängig. Das wäre etwas Wichtiges, dass hier eine Zusammenarbeit entstehen würde zwischen Tierarzt und Physiotherapeut, auch eine optimale Kommunikation. Aus Erfahrung kann ich sagen, das ist leider Gottes in der täglichen Praxis eher selten der Fall, weil ich glaube, sehr viele Tierärzte haben Mühe, sich mit Physiotherapeuten auseinanderzusetzen, weil das sind wahrscheinlich hierarchische Denkensweisen. Und aus Erfahrung kann ich schon sagen, Physiotherapeuten machen es dem Tierarzt auch nicht immer einfach, weil sie wahrscheinlich halt genau solchen Dingen nicht immer die optimale Wortwahl gegenüber Tierärzten wählen. Also ich bin da eigentlich wirklich ein Verfechter, dass hier mehr Interaktion und Zusammenarbeit entsteht. Und im neuen Buch habe ich genau diesem Punkt ein Kapitel gewidmet, dass hier die Interaktion natürlich entsteht zwischen Tierarzt, Physio und Hundetrainer, dass das wirklich funktioniert. Und ich glaube, wenn hier Vertrauen gegenseitig vorhanden ist und auch eine optimale Kommunikation, dann profitiert der Hundehalter letztendlich davon. Sprich eigentlich unser Tier, unser Hund, unsere Herzensangelegenheit, weil ich glaube, das ist ja wirklich so, wir leben oder wir bluten für unsere Hunde und es macht es nicht immer ganz so einfach, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zu optimieren. Aber das ist ja, was noch nicht ist, kann ja werden. Und genau diesem Thema habe ich im neuen Buch Move auch ein Kapitel gewidmet, dass hier die Kommunikation, die Interaktion, die Zusammenarbeit wirklich aufgebaut werden kann.
Ja, vielleicht tatsächlich an dieser Stelle auch schon fast ein schönes Schlusswort, denn das ist ja eigentlich
Ja.
das. Also uns allen geht es darum, dass wir echt Freude an unseren Tieren haben möchten. Und jeder hat dann natürlich seinen absoluten Kompetenzbereich. Und wenn wir die aber miteinander verhakeln können, weil der eine das sieht und der andere natürlich der Diagnostiker ist, der sagt hier und da und dort und wir machen das bitte so. Und wenn man dann einfach ja mal vergisst, wer jetzt wichtiger oder unwichtiger oder was weiß ich auch immer mehr zu sagen haben will, das ist immer so ein bisschen schwierig, wo Menschen einfach aneinander geraten. Das ist ja egal, in welcher Branche so. Aber in diesem Segment könnte man sich da ja unheimlich toll ergänzen, schön zusammenarbeiten und da einfach dann im Fokus zu haben, wirklich dem Hund, dem wir wieder vielleicht deutlich mehr Lebensqualität durch eine Zusammenarbeit bieten könnten und da entsprechend dann natürlich auch viel, viel für den Besitzer tun können, hier entsprechend dann auch zusammenzuarbeiten. Und umso spannender, du hast gerade schon das neue Buch erwähnt, das Move im Kynos Verlag erschienen, ist ja schon im Verkauf und überall auch natürlich erhältlich. Verlinken wir selbstverständlich auch unter dem Podcast. Da geht es dann auch so ein bisschen noch um viel mehr Themen, um Bewegungsentwicklung und, um da entsprechend natürlich dann auch noch weiter aufzuklären und einen Blick zu schulen, glaube ich auch, da entsprechend auch den Hundehalter wissender zu machen und da entsprechend etwas zuzupacken. Und in diesem Sinne, die Zeit rennt immer, Wahnsinn. Aber wir hatten hier schon wahnsinnig viele spannende Aspekte und gerade das Verhalten ist so etwas Schwieriges, dass man manchmal gar nicht so auf den Gedanken kommt. Das könnten ja auch Schmerzen sein und vielleicht genau hinzuschauen und nicht nur sofort in eine Aktion oder ich würde mal sagen, sofort in Aktionismus zu verfallen, wie du das vorhin mit dem mit der Hüftarthrose erwähnt hast, wo es dann irgendwo eigentlich akut erstmal woanders herkommt. Wahnsinnig wichtig, da entsprechend immer schön zu gucken und zu überdenken, was macht jetzt gerade Sinn und was ist hilfreich. Und in diesem Sinne erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist rar, die ist immer in ganz vielen Projekten versteckt und on Tour. Und insofern habe ich mich sehr
Genau.
gefreut, dass das heute hier funktioniert hat. Und diese Projekte enden dann unter Umständen eben auch in diesen Büchern, die wir hier drunter natürlich nochmal verlinken werden. In vielen wahnsinnig spannenden Arbeiten und nebenher dann noch mal eben die Praxis machen. Also ich kann mir vorstellen, da ist das immer sehr, sehr wahnsinnig, ja, turbulent und viel zu tun, aber auch viel zu sehen und viel zu ja, mitzubekommen und viel, viel zu erfahren. Wahnsinnig spannend. In diesem Sinne danke ich dir sehr und ja, ich bin gespannt. Wir verlinken euch die Bücher. Wenn ihr da auf jeden Fall natürlich noch weitergehende Dinge lesen möchtet, sehr, sehr ans Herz zu legen, sehr detailliert und für euch als Hundehalter geeignet, die mehr wissen wollen, aber natürlich auch für vielleicht Therapeuten, die sich da mal ein bisschen noch genauer hineinfuchsen möchten und hier etwas weiter schauen wollen. Da haben wir entsprechend viel Material. Vielen lieben Dank
Danke dir
und
auch, Christina.
wir
Und bis
sehen
zum
wir.
nächsten Mal.
Jawohl, danke dir.
Danke dir auch, gell. Mach's
Danke
gut.
dir.
Tschüss.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.